Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Der heutige Predigttext, den findet ihr in Matthäus 3, in den Versen 1 bis 12. Wenn ich aus Versehen weiterlese, stoppt mich einfach. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht, bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.
Auch von mir nochmal ein gesundes, neues und gesegnetes neues Jahr 2026. Vielen Dank, Stefan, für das Lesen von dem Predigttext. Eine wilde Geschichte von Johannes, den Täufer. Stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Auto zur Gemeinde und mit einmal kommt ihr an dieses Schild. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was das bedeutet. Keine Angst, das ist nicht wirklich da. Ihr habt nicht ein Gesetz überbrochen. Es bedeutet aber so viel wie Einfahrt verboten. Wenn wir das Schild sehen, dann wissen wir, auf diesem Weg kann es nicht so weitergehen. Wir müssen eine andere Route finden, um zur Gemeinde zu kommen, um an das gewünschte Ziel zu kommen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schauen wir uns vielleicht kurz um und sind so mutig, beißen die Zähne zusammen und auf das Gas und schnell die Straße reinfahren, oder wir drehen eben eine Runde um den Block und finden einen neuen Weg. Das ist eigentlich das, um was es in unserem Predigttext heute geht. Dort wird uns eine neue Verkehrsführung vorgestellt. Dort tritt Johannes der Täufer auf und sagt eben: Tut Buße, kehrt um. Verändert etwas, findet einen neuen Weg. Und jeder, der sich Kind Gottes nennt, der hier sitzt, hat das wahrscheinlich schon erlebt, nicht wahrscheinlich, er hat das erlebt, dass da dieser eine Moment im Leben gekommen ist, wo wir umgekehrt sind. Bei dem einen war es vielleicht so, dass mit einmal die Augen geöffnet sind, es hatte jemand in sein Leben gesprochen und wir haben erkannt, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Oder der andere ist vielleicht ständig weiter in die Einbahnstraße in der falschen Richtung gefahren, bis der große Crash kam und wir umkehren mussten, weil es so einfach nicht mehr weitergegangen ist. Trotz vieler Stoppschilder bin auch ich in meinem Leben immer weiter gefahren, weiter und weiter und weiter in die falsche Richtung und dachte, wird schon irgendwie werden. aber es ist nicht geworden. Erst als ich Gott begegnen durfte, erst als Jesus in das Leben kam. Und da wir in unserem Predigttext ganz viel über Umkehr, über Bekehrung lesen und jetzt wir die meisten, 80%, 90%, keine Ahnung, wie viel hier sitzen, die wirklich diese Umkehr erlebt haben, möchte ich noch auf einen anderen Punkt am Ende der Predigt eingehen, nämlich auf den Punkt, dass auch wir, selbst wenn wir gläubig sind, immer wieder umkehren müssen. Wir sind auf dem schmalen Weg in diesem Jahr unterwegs, wir haben diese Entscheidung getroffen und bei den meisten wird Gott am Steuerrad sitzen. Doch trotzdem kann es immer wieder Momente geben, wo wir selbst als Christen in Sekundenschlaf fallen, die Augen zumachen, mit einmal auf die falsche Straßenseite kommen oder wo wir selbst ein bisschen am Lenkrad rumziehen, weil wir denken, hey, eigentlich möchte ich doch wieder in eine andere Richtung fahren und wir all die Schilder, die Gott uns setzt, gar nicht mehr sehen. Das ist so der grobe Ablauf unserer Predigt. Ich möchte mit euch über den Straßenarbeiter Johannes den Täufer sprechen. Wir wollen uns anschauen, was ist der Inhalt seiner Predigt, seines Dienstes und Umkehr als Lebensentwurf. Wie lebt ihr das? Und ich möchte am Ende der Predigt euch diese Frage stellen, wie lebt ihr Umkehr ganz täglich? Deswegen könnt ihr, wenn ihr wollt, euch schon mal dort etwas überlegen. Wir befinden uns bei unserem Predigttext an einer Stelle, wo Altes Testament in der Übergangszeit zum Neuen Testament ist. Wenn man das mit unserem Kalender vergleichen möchte, dann ist das vielleicht die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Eigentlich ist das Jahr gefühlt schon gelaufen. Wir haben vielleicht noch ein paar kleine Termine, aber es ist eben noch nicht ganz um. Und genauso ist es auch in dieser Zeit, wo Johannes auftritt. Das Alte hat ein Ende, er kündigt schon etwas Neues an, aber es ist gerade erst am Werden. Wenn wir uns die ersten 5 Verse in unserem Predigttext anschauen, dann finden wir darin ganz viele Infos über den Wegbereiter Johannes. Und das bringt uns zu dem ersten Punkt. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum Johannes in der Wüste predigte? Und warum die Menschen sich aufgemacht haben und in die Wüste gezogen sind? Und sich dann von jemandem sagen lassen, der ein Kamelhaarumhang hatte, Heuschrecken isst, dass sie doch bitte umkehren sollen. Ist doch irgendwie sonderbar. War das nicht die Aufgabe der Priester, der Schriftgelehrten, der Rabbiner im Tempel, dass sie das Volk, die Menschen unterweisen sollten? Ich meine, wenn wir ein Outreach machen, wenn wir Menschen erreichen wollen, dann gehen wir doch auch nicht in den Wald und stellen uns dort in die Natur, begleitet mit einem Kuhfell oder Jogginghose. Nein, wir wollen doch eigentlich dorthin gehen, wo Menschen sind. Also wie kommt es, dass Johannes in die Wüste gegangen ist und dass die Zuhörerschaft in die Wüste hingegangen ist, um ihn zu hören? Ganz einfach. Nun, Johannes war nicht irgendein Prediger oder Straßenarbeiter. Er war der Größte. Selbst Jesus hat das gesagt. Es gibt keinen Größeren als Johannes der Täufer. Johannes war jemand, auf den die Menschen damals gewartet haben. Und das Warten, das hat sich gelohnt. Warum haben die Menschen auf Johannes gewartet? Das lesen wir in Lukas 7, Vers 28. Da heißt es, denn nicht in Lukas 7, Vers 28, sondern Lukas 1, Vers 17. Und er wird vor ihnen hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Diese Prophezeiung hat damals Zacharias Zachäus im Tempel bekommen, als er geopfert hatte. Und mit einmal wurde er stumm. Der Engel Gabriel stand neben ihm und hat ihm diese Botschaft gegeben. Das haben die Menschen natürlich mitbekommen, wenn dort mit einmal ein Mann stumm ist. Und als er geboren wurde, war Johannes schon ein sehr bekanntes Baby. Wir können dort in Lukas 1, Verse 65 bis 66 lesen. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Ganz ehrlich, so ein Kind behält man im Auge. Da ist man einfach gespannt, was wird wohl aus diesem Menschen, aus diesem Kind werden. Also die Menschen sind in die Wüste gegangen, weil sie wussten, dass Johannes jemand ganz Besonderes war, den die Menschen sehen wollten und wo die Menschen wussten, dieser Mensch, er ist von Gott berufen. Gottes Hand ist mit ihm. Deswegen haben die Menschen sich aufgemacht, haben den alltäglichen Lebensalltag verlassen, sind umgekehrt und in die Wüste gezogen. Aber was war denn jetzt eigentlich die genaue Aufgabe von Johannes? Matthäus, der Schreiber des Evangeliums, schreibt dort in Vers 3 mit den Worten Jesajas: Denn dieser ist der, von dem durch den Prophet Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Johannes war ein Botschafter, ein Wegbereiter, ein Wegweiser, wie so ein Stoppschild, wie so ein Bitte-Wenden-Schild. Er verkündigte, dass das Reich Gottes nahe ist und die Menschen umkehren müssen. Er war der, der das Volk auf die Begegnung mit Jesus Christus vorbereitete. Wenn ein König kommt, dann geht ihn jemand voraus und verkündigt das. Die Wege werden geebnet, Schlaglöcher ausgebaut, die Verkehrsführung optimiert, so dass alles schön aussieht und der König königlich einziehen kann. Natürlich war Johannes kein Straßenarbeiter, denn sein Dienst war geistlicher Natur. Er war aber auch ein Zeuge, denn seine Aufgabe war es, dass er bestätigte, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Und natürlich, der Name verrät es, er war auch ein Täufer. Er hat den Menschen den Kopf gewaschen und nicht nur den Kopf. In Vers 6 können wir lesen, oder haben wir vorgelesen bekommen, und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, wie indem sie ihre Sünden bekannten. Das war etwas ganz Neues, denn bisher mussten die Tiere als Zeichen für ihre Vergebung der Sünden, mussten die Menschen die Tiere opfern im Tempel. Und was wir hier lesen ist, dass sie sich taufen ließen als Zeichen der Umkehr. Johannes weist darauf hin, dass eine tiefgreifende Änderung der Herzenshaltung notwendig ist. Und als Zeichen dessen, von dem, was im Inneren geschehen ist, sollten sie sich nun taufen und das im Äußeren sichtbar machen. Diese Botschaft der Umkehr, diese Botschaft der Buße ist nicht neu und findet sich in vielen Texten im Alten Testament. Wir können dort oft lesen, dass Gott gesagt hat: Ich habe überhaupt keinen Bock auf eure Opfer, dass ihm Gehorsam viel wichtiger ist, dass ihm die Herzenshaltung viel wichtiger ist. Aber was neu ist, was Johannes eingesetzt hatte, das ist die Taufe und das für Juden. Die Menschen damals standen kurz vor der Begegnung mit dem Mensch gewordenen Gott und sollten sich reinigen, umkehren, was in der Taufe zum Ausdruck kam. Somit war dieser Taufdienst, den Johannes hatte, eine Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott. Und auch hier wird wieder der Übergang von alt zu neu sichtbar. Johannes begann die Veränderung, die Jesus fortgesetzt hatte und zu Ende brachte. Jetzt kann man aber die Frage stellen, wie kam Johannes eigentlich auf die Idee der Taufe? Ist Taufe nicht erst durch Jesus Christus eingesetzt worden? In Johannes 1, Vers 33 finden wir aber die Antwort. Dort wird auch im Johannesevangelium über den Dienst geredet. Dort wird geschrieben, dass er gesandt wurde, um zu taufen. Also Gott direkt hat Johannes den Auftrag gegeben, in der Wüste zu taufen. Und auch damals gab es im Alten Bund schon die Aufforderung zu rituellen Waschungen. Wenn man unrein war, kann das auch ein Vorschatten auf die Taufe sein, die eingesetzt wurde. Und auch war die Taufe den Juden nicht völlig unbekannt, denn damals gab es die Proselytentaufe. Was ist eine Proselytentaufe? Proselyten waren einfach Heiden, die zum Judentum übergetreten sind. Und diese Menschen hatten damals die Tevila auf Hebräisch vollzogen. Diese Taufe stellte für die Menschen damals eine komplette Reinigung dar und ein komplett neuer Lebensanfang. Dabei wurden die Proselyten in der Mikwe, so heißt das Taufbecken, ganz im lebendigen Wasser untergetaucht. Ich denke, diese Parallele haben die Juden damals gesehen, als sie sich in der Wüste mit einmal taufen lassen sollten. Die Taufe des Johannes stellt also für die Juden auch eine geistliche neue Geburt dar. Das heißt, wenn ein Jude sich von Johannes taufen ließ, dann war das auch ein Schritt der Demütigung und ein Schritt des Gehorsams Gott gegenüber. Die Juden, die sich taufen ließen, verließen sich nicht mehr auf ihre Abstammung, indem sie sagten, wir haben Abraham zum Vater, was brauche ich da eine Taufe? Nein, sie sahen, dass sie nicht besser waren als der einfache Heide, der zu Gott gefunden hatte. Sie mussten eingestehen, dass sie genauso sündig waren wie ein Heide. Denn es kommt Gott nicht auf das Äußere an, sondern auf das Herz. Es geht Gott um die Menschen, die am Herzen beschnitten sind, denn das sind wahrhaftig Kinder Gottes. Denn Gott sieht das Herz an, nicht auf den Stammbaum oder religiöse Werke. Und das bringt uns zu Punkt 2, der Inhalt seiner Predigt. Wir haben im Vers 7 gehört, dass die Pharisäer, also Schriftgelehrte, Rabbiner, viele aus der Mittelschicht, und die Sadduzäer, meist Priester, Oberschicht, politisch aktiv, also dass die besonders geistlichen Menschen zu seiner Taufe kamen. Und was macht Johannes? Er ruft ihnen entgegen, Otternbrut! Johannes nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, Menschen von ihren Sünden zu überführen, von ihrer falschen Herzenshaltung. Egal, ob es um ultra fromme religiöse Menschen ging oder um Politiker, die Ehebruch begangen haben. Johannes wollte nicht Menschen gefallen, nein, er war ganz treu in seinem Dienst und er wollte Gott gefallen. Das sollte bei uns auch so sein. Und auch sollten wir kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn wir Dinge ansprechen. Natürlich mit Liebe, denn ansonsten wäre es Gewalt. Doch was war nun das Problem von diesen Menschen, dass Johannes sie mit Otternbrut bezeichnet? Ist doch nicht die netteste Form, als Prediger seine Zuhörerschaft so zu bezeichnen. Wir lesen in Vers 8, bringt der Buße würdige Frucht. So oft wurden die Juden zur Buße aufgerufen, das war nichts Neues, doch folgten bei vielen nicht die Veränderung, die eine wirkliche Buße mit sich brachte. Die Menschen haben weiterhin die Warnschilder Gottes missachtet und sind in die falsche Richtung gefahren. Mit Vollgas auf den Untergang zu. Aber was ist denn eigentlich Buße würdige Frucht? Buße, im Griechischen das Wort Metanoia, bedeutet so viel wie ein Gesinnungswandel. Also eine radikale Veränderung des Denkens und des Handelns. Eine Hinwendung zu Gott. Eine 180-Grad-Wendung. Viele Pharisäer, Sadduzäer ehrten Gott nur mit den Lippen, waren zwar streng religiös, doch hatten keine Liebe für Gott und ihre Mitmenschen. Ihnen war menschliche Ehre, Macht und Geld wichtig, ihr eigener Komfort. Sie bildeten sich etwas auf ihren Status ein in der Gesellschaft. Das können wir in Vers 9 lesen. Gott hasst Scheinheiligkeit und Heuchelei sowie egoistisches und liebloses Verhalten gegenüber dem Nächsten. Bußewürdige Frucht bedeutet also ganzheitlich umkehren. Später wird Jesus sagen, an der Liebe werdet ihr meine Jünger erkennen. Oder an anderer Stelle können wir lesen, Glaube ohne Werke ist tot. Also der Inhalt seiner Predigt war eine ganzheitliche Umkehr zu einer tiefen und echten Beziehung zu Gott, die sich in Rechtschaffenheit, Nächstenliebe, Barmherzigkeit für andere zeigt. In Lukas 3, Vers 11, dort können wir auch lesen, wie Jesus auf die Frage antwortet, als ihn Menschen fragen, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun, nachdem sie getauft sind? Dort antwortet er und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Bußewürdige Frucht bedeutet also etwas ganz Praktisches. Nicht einfach nur bekennen und dann wieder so weitermachen wie vorher. Nein, bußewürdige Frucht heißt aktiv werden. Ein weiterer Teil seiner Predigt, der Predigt des Johannes, war, dass er von dem kommenden Gericht sprach. Johannes war ein Mann, der deutlich wurde, der ein Stoppschild setzte. Kein Wischiwaschi, entweder Umkehr und gute Frucht oder der Waldarbeiter kommt und legt dich um. In Vers 10 können wir das lesen. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Warum war Johannes so deutlich? Johannes war so deutlich, weil das Gericht kurz bevorstand. Denn 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört und viele Juden wurden getötet. Außerdem konnte man ganz klar sehen, dass das Gericht über den Menschen schon war, die Jesus Christus abgelehnt haben, als ihren Herrn, als ihren Retter. Später wird Jesus um viele dieser Menschen weinen, die diese Botschaft der Umkehr von Jesus bzw. von Johannes hier abgelehnt haben, weil die Finsternis, ihre kleine vergängliche Welt, weil sie die mehr geliebt haben als Gott und es nicht geschafft haben, an ihn zu glauben, umzukehren, ihm zu vertrauen, dass er den besten Plan hat. Wie tragisch ist es, wenn diese materielle Welt uns abhält, auf Gottes Wort zu vertrauen und uns dazu verleitet, auf den falschen Weg unterwegs zu bleiben oder das überhaupt nicht zu sehen, dass wir auf den falschen Weg unterwegs sind. Man kann Jesu Worte nur annehmen, wenn man ein vorbereitetes und weiches Herz hat. Und damals standen die Menschen vor dieser Entscheidung, sich vorbereiten zu lassen, umzukehren und mit Gott auf der neuen schmalen Straße unterwegs zu sein oder weiter auf den Highway to Hell zu sein. Das bringt uns zu einem weiteren Teil der Predigt des Johannes. In Vers 11 können wir dann lesen, dass er ganz selbstlos auf den kommenden Messias hinweist. Wenn Johannes der Täufer im Johannesevangelium davon spricht, dass er abnehmen muss und Jesus zunehmen muss, dann war das kein netter Neujahrsvorsatz, sondern damit ist gemeint, dass er immer mehr in den Hintergrund getreten ist und Jesus Christus immer mehr in den Vordergrund gestellt wurde, damit er von den Menschen gesehen wurde. Denn viele der Zuhörer haben gedacht, dass Johannes vielleicht sogar dieser Messias ist. Doch was macht Johannes? Er macht genau seinen Job, das, was er tun wollte. Er geht immer mehr in den Hintergrund und weist auf Jesus Christus hin, auf den, der der Retter ist. Denn es ging in seinem Dienst immer nur um Jesus. Und das sollte es auch in unserem Leben sein, um Jesus gehen, um auf Jesus Christus hinzuweisen, um Jesus Christus groß zu machen und nicht uns selbst. Er predigte darüber, was Jesus tun wird und welche Folgen sein Dienst haben wird. Er kündigte an, dass er mit Heiligen Geist tauft, wie wir hier in Vers 11 lesen können. Der Heilige Geist war damals etwas ganz Besonderes, denn nur wenige Menschen empfingen ihn. Und Johannes war so einer. Doch Jesus, der den Heiligen Geist sendete, er war der, der Menschen wirklich nachhaltig veränderte. Und in der Apostelgeschichte können wir dann lesen, wie der Heilige Geist auf die Gläubigen, auf die Gemeinde gekommen ist. Heute dürfen wir alle diesen Geist empfangen, wenn wir danach suchen, wenn wir anklopfen, wenn wir ihn darum bitten. Was ist das für ein Privileg, dass wir den Geist Gottes in uns tragen dürfen? Das, worauf Johannes hier auch hinweist, auch das wurde schon viel eher angekündigt von dem Propheten Hesekiel, und findet nun bald seine Erfüllung. In Hesekiel 36 können wir lesen, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das dürfen wir heute haben. Wir haben diesen Geist, der uns die Kraft gibt, das umzusetzen, was Gott von uns möchte. Am Ende in unserem Predigttext in Vers 12 betont Johannes nochmal, dass sich durch das Wirken Jesu die Spreu im wahrsten Sinne des Wortes vom Weizen trennt. Wie tröstlich ist es zu wissen, dass wir bei Jesus sein dürfen, dass er uns sammelt. Wenn du heute hier sitzt und denkst, okay, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich bei Jesus wirklich schon angekommen bin oder ob ich vielleicht mehr diese Spreu bin, die verbrannt wird, dann sprich mich gerne nach der Predigt an und wir können darüber reden. Denn auch heute heißt es immer noch, tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nah. Kommen wir zu unserem letzten Punkt. Buße als eine Lebenshaltung. Wie lebt ihr das? Wir haben in unserem Predigttext gesehen, es geht um Bekehrung. Doch möchte ich nun eine Überleitung zu dem Thema Buße als Lebenshaltung machen, damit auch wir dieses Umkehrerlebnis irgendwie im Hier und Jetzt noch anwenden können. Denn wir könnten ja sagen, das Ganze ist doch schon vergangen, ich habe diese Entscheidung getroffen. Doch auch heute werden wir als Gläubige, als Kinder Gottes, werden wir auch immer noch zur Buße aufgerufen. Wir haben gehört, dass Buße griechisch Metanoia bedeutet, Sinnesänderung. Und warum eigentlich? Warum brauchen wir noch diese Sinnesänderung, wenn wir doch schon diese Bekehrung erlebt haben? Kurze Frage, gibt es hier jemanden von euch, der sagt, ich bin perfekt? Nein. Ja, danke für die Einstimmigkeit, angenommen. Wir sind eben nicht perfekt. Es bedarf dieser Metamorphose, das so viel bedeutet wie Heiligung, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und das geschieht durch Buße, Metanoia. Das ist also diese Lebenshaltung, die dazu führt, dass wir in der Nachfolge zu Jesus Christus weiter wachsen. Und wie komme ich jetzt dazu? Ziehe ich mir das alles aus den Finger? In der Offenbarung 3, Vers 19 werden wir direkt dazu aufgefordert, immer wieder Buße zu tun. Da heißt es, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Von was sollten die Menschen denn dort in der Offenbarung Buße tun? Das lesen wir in den Versen davor. Dort heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist, und weder heiß noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Die Gläubigen dachten damals, dass sie schon auf dem richtigen Weg sind, doch waren sie blind für die eigene Not. Damals wie heute standen und stehen die Gläubigen in der Gefahr, laut zu werden, die erste Liebe zu verlassen. Und was können wir im Jahr 2026 tun, dass uns das nicht passiert? Ganz ehrlich, ich war dieses Jahr oder in den letzten Monaten des letzten Jahres auch ganz schön auf Crashkurs und hätte fast einen Unfall gebaut, weil ich in Sekundenschlaf gefallen bin im geistlichen Sinne. Warum? Weil ich mit Vollgas in die falsche Richtung war. Ich dachte, bevor ich geheiratet habe, ich bin eigentlich schon auf einem ganz guten Weg mit der Heiligung, doch dann kam Rebecca und ein neues Buch in meinem Lebenskapitel wurde aufgeschlagen und ich habe ganz schnell festgestellt, so heilig bist du überhaupt nicht. Es gibt dort jede Menge Spielraum für Wachstum. Mit einmal war mein Leben ganz anders, wirklich sehr viel anders, irgendwie voller. Und das letzte Jahr hatte einfach so viele Herausforderungen. Hochzeitsvorbereitung, Hochzeit in England, Besuche, dem Minijob, den ich beginnen durfte, Aufgaben in der Gemeindeleitung, diverse andere Dienste. Und ich habe gemerkt, wie ich immer weniger Ruhe in meinem Leben bekommen habe. Wie ich versucht habe, mit wilder Betriebsamkeit und Ablenkung alles irgendwie zu regeln. Doch wisst ihr, was passiert ist? Dabei bin ich immer mehr aus der Ruhe zu Gott gekommen, habe mich Stück und Stück mehr von ihm entfernt. Es musste etwas anderes passieren, denn es heißt doch so schön, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder dasselbe probiert, aber dann ein anderes Ergebnis erwartet. Und das habe ich letztes Jahr ganz oft probiert, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Und auch jetzt, kurz vor Weihnachten, bin ich wieder an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich bin auf den falschen Weg unterwegs. Katrin hat Reflexionsfragen herumgeschickt und ich saß hier so im Gottesdienst und dachte, oder als ich die E-Mail bekommen habe, brauche ich nicht, ich habe viel zu tun, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir so bewusst geworden, wie sehr ich diese Reflexionszeit brauche und mich mal hinterfragen sollte. Also, was habe ich getan? Wie sah meine bußewürdige Frucht aus? In etwa so. Ich bin mit meiner Frau spazieren gegangen und habe angefangen, zur Ruhe zu kommen. Zu überlegen, bin ich auf den richtigen Weg unterwegs? Auf welchem Weg bin ich unterwegs? Was sind denn die Ziele für die nächsten Jahre? Wir haben angefangen zu reden, weil ich festgestellt habe, ich bin nicht der Ehemann, der ich eigentlich sein sollte. Oft sage ich Worte, die verletzend sind, bin rücksichtslos, egoistisch. Oft bin ich sogar undiszipliniert. Möchte doch eigentlich mehr erreichen, aber wenn ich in mein Leben schaue, dann ist da eigentlich noch viel mehr Disziplin nötig. Ich habe gemerkt, ich habe vor einigen Jahren mal meine Charakterfehler aufgeschrieben im Zuge eines Schritteprogramms und ihr seht, es sind wirklich viele, viele Seiten, die dort in diesem Heft gefüllt sind. Und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, dass ich das überhaupt nicht mehr abgleichen muss. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass diese Charakterfehler immer noch aktiv sind und ich Zeit brauche und schauen muss, wie kann ich da etwas ändern. Also die bußewürdige Frucht in meinem Leben sieht aus, dass ich mir Zeit genommen habe, raus in die Natur gehe, mit meiner Frau rede, mit Gott spreche und Dinge anpacke. Bußewürdige Frucht sieht so aus, indem ich zum Beispiel mit meiner Frau diesen Ehekurs durchgehe und dort Fragen beantworte und uns überlegen, wo bedarf es Veränderung. Bußewürdige Frucht sieht so aus, dass ich meinen Betreuer, den Menschen, mit denen ich viele Dinge bespreche, anrufe und mit ihm mal kläre, wie es wirklich in meinem Leben aussieht und nicht nur sage, wie schön Weihnachten war und wie lecker das Essen war, sondern auch mal erzähle, was wirklich in meinem Leben los ist. Und jetzt die Frage an euch. Wie lebt ihr diese Haltung der Buße? Benaja würde das mal mitschreiben hiervon und die Frage an euch, was tut ihr, um in einer Haltung der Buße, also immer wieder zu schauen, was ist in meinem Leben los? Was kann ich der Gefahr entgegensetzen, um eben nicht in Sekundenschlaf zu fallen und auf der Lebensbahn falsch abzubiegen? Bewusst leben. Und wie geht das? Also Zeit zu reflektieren. Hier vorn kam auch schon das Thema Bibellesen. Also Bibelleseplan zum Beispiel regelmäßig lesen, dranbleiben und dann aktiv bleiben. Sünde regelmäßig bekennen. Am besten jeden Tag. Im Gebet bleiben, genau, all das tun bringt nichts, wenn wir Gott nicht darum bitten, dass er uns hilft und sein Geist uns verändert. Immer wieder von Gott leiten lassen. Angelika? Genau, das, was Johannes eigentlich gemacht hat, dann kein Pharisäer oder Sadduzäer sein, sondern einer, der wirklich umkehrt und sich das zum Herzen nimmt. Evelyn. Radikale Ehrlichkeit, das ist auch ein guter Punkt. Ja, danke schön. Also, ja. Veränderung. Und Antje. Genau. Gebetspartner suchen. Uff, Flo. Ja, danke schön. Ja. Ja, sehr gut, danke schön. Genau, Rechenschaftspartner. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, wir machen hier Schluss, aber ich will euch einfach ermutigen, bleibt im Jahr 26 einfach aktiv und denkt nicht einfach, ja, diese Veränderung wird schon irgendwie von ganz allein kommen. Nein, das ist Wahnsinn. Wirklich weiter dranbleiben. Und bei mir war es auch so, dass mir dieser Vers ganz wichtig letztes Jahr schon geworden ist. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Da heißt es dann, aber ihr habt nicht gewollt. Gestern, als ich dort am See unterwegs war, kam mir dieser Vers in den Sinn. Und dann kam diese zarte, leise Stimme, von der wir gerade gehört haben, aber du hast gewollt. Und das wünsche ich uns allen für das Jahr 2026, dass wir am Ende von unserem Herrn hören können, aber du hast auf mich gehört. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.